Rauschgeflüster. Sucht verstehen, erkennen und vorbeugen.
Cannabis. Kaum eine Pflanze sorgt für so viel Diskussion wie diese. Für die einen ist sie ein natürliches Heilmittel und Symbol für Freiheit, für die anderen ein gefährlicher Einstieg in Sucht und Abhängigkeit. Heute tauchen wir tief ein in die Welt des Cannabis. Wir sprechen über die Fakten, räumen mit Mythen auf und fragen uns, welchen Einfluss der Konsum von Cannabis auf junge Menschen haben kann. Ich bin Lea Tegenkamp und bei mir ist meine Kollegin Nina Berger.
Wir gehören zur Fachstelle für Suchtverbeugung des Kreises Borken und begrüßen Sie herzlich zu dieser Folge. Bei uns erhalten Sie Informationen zu verschiedenen suchtrelevanten Themen, wertneutral und vorurteilsfrei. Ja, seit der Teillegalisierung im April 2024 ist Cannabis sozusagen in aller Munde. Aber auch davor war der Joint längst kein unbekanntes Phänomen. Unter den am häufigsten konsumierten psychoaktiven Substanzen in Deutschland liegt Cannabis auf Platz 3 direkt hinter Tabak und Alkohol. Gesellschaftlich ist das Thema jedoch deutlich sensibler und mit vielen Tabus behaftet. Kein Wunder also, dass viele Menschen, darunter auch Erziehende, unsicher sind, wie sie mit Heranwachsenden über das Thema Cannabis ins Gespräch gehen sollen. Um einen ersten Überblick zu bekommen, starten wir heute mit den wichtigsten Basisinformationen rund um Cannabis. Also von vorn starten wir erstmal mit den verschiedenen Begrifflichkeiten. Von Cannabis oder Hanf über Marihuana, Haschisch bis hin zu Gras, Weed, Bubats, Dope und so weiter und so fort. Es gibt viele Bezeichnungen für die heimmachenden Pflanzenanteile. Doch was genau steckt eigentlich hinter den verschiedenen Begriffen? Cannabis ist der lateinische wissenschaftliche Name für die Hanfpflanze. Diese wird bereits seit Jahrtausenden von Menschen für sowohl medizinische und industrielle Zwecke als auch eben als Rauschmittel genutzt. Die häufigste Konsumform des berauschenden Cannabis in Deutschland ist der Joint. Hier wird in den meisten Fällen Marihuana, also die getrockneten Blütenstände der weiblichen Pflanze, vermengt mit Tabak in einem Blättchen zu einer langen trichterförmigen Zigarette gedreht. Neben Marihuana gibt es auch Haschisch, das ist meist zu Platten oder Klumpen gepresstes Harz aus den Blütenständen. Haschisch hat in der Regel einen höheren THC-Gehalt, da das THC sich direkt im Harz befindet. Sie fragen sich jetzt vielleicht, THC, was ist das denn? Das Cannabinoid THC ist der Stoff in der Pflanze, welcher für die psychoaktive Wirkung, also das High-Gefühl, sorgt. Außerdem gibt es noch weitere Cannabinoide in der Pflanze. Für KonsumentInnen am interessantesten sind THC und CBD. Dem CBD wird keine psychoaktive Wirkung nachgesagt, sondern vor allem eher eine beruhigende, angstlösende und schmerzlindernde Wirkung, wobei diese nicht abschließend gesichert sind. CBD-Produkte sind grundsätzlich frei verkäuflich und finden sich zum Beispiel in Kosmetikprodukten, in Tees oder werden auch als Öle verkauft. Und wie sieht das nun mit dem Abhängigkeitspotenzial von Cannabis aus? Kann man von Cannabis überhaupt abhängig werden? Klare Antwort: ja. Vor allem Cannabisprodukte mit THC bringen ein Abhängigkeitsrisiko mit sich, wenn auch nicht so stark wie beispielsweise Nikotin, Alkohol oder Opiate. Man kann sowohl körperlich als auch psychisch von Cannabis abhängig werden, wobei die psychische Abhängigkeit meist stärker ausgeprägt ist. Da wir in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen immer wieder auch mit Mythen und Irrglaube rund um das Thema konfrontiert werden, möchten wir die Gelegenheit nutzen, hier mit einigen aufzuräumen, um sie als Erziehende gut zu informieren. Und damit haben wir eigentlich auch schon die erste Mythe, Cannabis mache doch gar nicht abhängig, aufgedeckt. Denn vielleicht wird nicht gleich jede Person von Cannabis abhängig. Dennoch besteht immer das Risiko einer Suchtentwicklung. Wie hoch dieses Risiko genau ist, hängt von verschiedenen individuellen Faktoren ab, wie Häufigkeit des Konsums, genetische Faktoren, allgemeine psychische Verfassung oder auch das Alter. Denn je früher man in den Konsum einsteigt, desto höher das Risiko einer Suchtentwicklung. Lea, was fällt dir noch so ein, was uns als Aussagen von Jugendlichen in unseren Workshops zu dem Thema so alles begegnet?
Zum Beispiel: aber Alkohol ist doch viel schlimmer als Cannabis. Diese Aussage wird Ihnen als Erziehende vielleicht auch schon mal begegnet sein, denn es wird von Jugendlichen gerne als Totschlagargument hervorgehoben. Es ist nicht so leicht zu sagen, was grundsätzlich schädlicher ist. Dazu müssen verschiedenste Faktoren betrachtet werden. Aber um eine korrekte Antwort auf die Frage, was schlimmer ist, sollte es im Gespräch mit Jugendlichen gar nicht gehen. Beides ist für viele erstmal Genussmittel, sowohl Cannabis als auch Alkohol. Und beide können auch zum Suchtmittel werden. Wichtig ist schlussendlich, selbst wenn Alkohol schädlicher ist als Cannabis, sollte der Umkehrschluss nicht sein, dann ist Cannabis nicht schlimm, sondern eher, dann ist der Konsum von Alkohol womöglich gefährlicher, als unsere gesellschaftlichen Strukturen es manchmal vermuten lassen. Beide Substanzen sollten verantwortungsvoll betrachtet werden. Beide haben ihre Risiken, besonders wenn junge Menschen sie konsumieren. Ja, und eine andere Aussage, die uns im Arbeitsalltag häufig begegnet ist, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Damit wird angenommen, dass Cannabiskonsumierende im Regelfall danach zu härteren Drogen greifen. Cannabis bildet dementsprechend den Einstieg in weiteren Drogenkonsum. Aber stimmt das wirklich? Man kann vielleicht sagen, dass viele Menschen, die Drogen wie Heroin oder ähnliches konsumieren, vorher mal gekifft haben. Aber das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die kiffen, danach zwangsläufig zu härteren Drogen greifen. Cannabis kann eine Einstiegsdroge sein, genauso wie andere Suchtmittel wie Alkohol und Nikotin das aber auch sein können. Ein letztes Beispiel für eine typische Aussage von SchülerInnen ist, ja, ist doch jetzt eh alles legal, und eine damit einhergehende Verharmlosung des Konsums. Wie entgegnest du solchen Aussagen, Nina?
Naja, das stimmt so ja nun mal einfach nicht. Ne? Erstens ist Cannabis nur teillegalisiert und bedeutet eben für Minderjährige, dass nach wie vor der Besitz, Anbau und Erwerb für unter 18-Jährige nicht erlaubt ist. Konsum war auch vor April 2024 noch nie verboten, aber auch kaum möglich ohne zu besitzen. Konsum allein gilt grundsätzlich als selbstschädigendes Verhalten. Das Konsum-Cannabis-Gesetz ist nicht in Kraft getreten, um Konsum zu verharmlosen. Die Ziele waren in erster Linie die Stärkung des Gesundheits- und Jugendschutzes und damit die Eindämmung des Schwarzmarktes. Durch die Ermöglichung des Eigenanbaus oder den Bezug über Anbauvereinigungen erhofft man sich die Eindämmung des Schwarzmarktes und die Vermeidung von zusätzlich gesundheitsschädigenden Streckmitteln im Cannabis. Die Stärkung von Prävention, Entlastung der Justiz und Entkriminalisierung von Personen, die Cannabis unregelmäßig als Genussmittel konsumieren, sind weitere Ziele. Eine neue Studie von August 2025 ergab tatsächlich, dass 88,4% aller befragten KonsumentInnen über 18 Jahren angaben, in den letzten 6 Monaten legal erzeugtes Cannabis bezogen zu haben. Dies vor allem aus Eigenanbau. Es gibt also scheinbar eine klare Verschiebung von illegalen zu legalen Quellen bei Erwachsenen. Jugendliche hingegen beziehen ihr Cannabis allerdings ähnlich wie vor der Gesetzesänderung, vor allem über Freunde und Freundinnen oder eben bekannte Dealer, Dealerinnen. Damit wollen wir das Thema Konsum-Cannabis-Gesetz hier allerdings erstmal beenden. Mehr zum gesamten Gesetzesinhalt erzählen wir Ihnen gern in einer anderen Folge. Sollten Sie vorab mehr dazu wissen wollen, finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um das Gesetz in den weiterführenden Links, die Sie in den Shownotes zu dieser Folge finden. Jetzt also zurück zu den Jugendlichen. Eine Frage: Wie viel Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland konsumieren überhaupt Cannabis? Lea, kannst du das beantworten?
Das ist eine Frage, die wir auch in Schule regelmäßig stellen, um mit den Schüler und Schülerinnen ins Gespräch zu kommen. Und die Antwort, die wir da bekommen, ist oftmals so, jeder Zweite hat bestimmt schon mal gekifft. Und tatsächlich waren es 2023 8,3% aller 12- bis 17-Jährigen, die mindestens einmal in ihrem Leben gekifft haben. Bei den meisten bleibt es beim Probierkonsum. Regelmäßig konsumieren in dem Alter 1,3%. Die Annahme von vielen Jugendlichen, dass jeder Zweite schon mal gekifft hat, beeinflusst allerdings das eigene Verhalten. Gedankensätze wie, ja, das macht doch eh jeder, können die eigenen Wert- und Normvorstellungen beeinflussen. Ja, anders sieht das mit den Zahlen bei den jungen Erwachsenen aus. Im Alter von 18 bis 25 Jahren steigt der Prozentsatz auf 47,2%. Dabei konsumieren mehr junge Männer als junge Frauen. Wir halten also fest, jeder oder jede 10. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren hat mindestens einmal gekifft. Gerade im jungen Alter ist der Konsum allerdings auch mit besonders hohen gesundheitlichen Risiken verbunden. Nina, warum?
Tja, soweit wir wissen, befindet sich das menschliche Gehirn bis zum 25. Lebensjahr im Wachstum. Und wenn man nun in dieser Wachstumsphase psychoaktive Stoffe wie beispielsweise THC oder Ähnliches konsumiert, kann das den Reifeprozess stören. Wir wissen heute auch, dass je höher der THC-Wert und je früher und häufiger Konsum stattfindet, auch das Risiko möglicher Folgen steigt. Ein Risiko ist beispielsweise auch das Auslösen einer Psychose. Das kommt zwar nicht häufig vor, gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit allerdings, wenn schon in jungen Jahren regelmäßig konsumiert wird. Psychosen, was ist das jetzt eigentlich? Nun, diese zeigen sich in beispielsweise Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Verfolgungswahn und Ähnlichem. Wichtig, wir möchten mit den Hinweisen auf Risiken keine Panik auslösen. Wir weisen auf mögliche Folgen hin. Bedeutet, sowas wie eine Psychose kann vor allem dann ausgelöst werden, wenn früh riskant konsumiert wird oder eine erbliche Veranlagung vorhanden ist, wie wenn beispielsweise eine Schizophrenie als Erkrankung in der Familie bekannt ist. Wir halten fest, Konsum im Jugendalter etwa unter 18 Jahren bedeutet erhöhte Suchtgefahr und erhöhtes Risiko für die Entstehung von psychischen Erkrankungen. Aber warum wird denn dann überhaupt gekifft?
Ja, schauen wir uns doch mal die Konsummotive genauer an. Dazu gehören zum Beispiel Neugierde, der Wunsch nach Zugehörigkeit oder nach grenzüberschreitenden Erfahrungen, aber auch einfach Spaß haben wollen. Im Gegensatz dazu gibt es auch Motive wie die Bewältigung von Stress oder der Wunsch danach, sich besser zu fühlen. Diese Motive können eine erhöhte Suchtgefahr mit sich bringen, da sie schnell zu einer Bewältigungsstrategie werden können. Das bedeutet, man sollte vor allem dann kritisch hinschauen, wenn ich bemerke, dass ich zur Stressbewältigung keine andere Alternative mehr habe. Immer wenn Stress aufkommt, muss ich dann zum Beispiel zum Joint greifen. Natürlich können auch mit der Wirkung von Cannabis Gründe für einen Konsum einhergehen. Denn es gibt Wirkungen, die oftmals als positiv wahrgenommen werden. In der Regel halten diese nur kurzfristig an. Dazu gehört zum Beispiel das Rauscherlebnis an sich, welches einhergehen kann mit einer Gelassenheit, mit neuen Ideen oder Einsichten und auch mit starken Gedankensprüngen. Außerdem wird das Kurzzeitgedächtnis gestört. Das kann in Gruppen als lustig wahrgenommen werden. Zudem kann Cannabis eine intensivere Wahrnehmung, ein erhöhtes Gemeinschaftserleben und auch Albernheit auslösen. Wichtig zu wissen, wenn man über die Wirkung von Cannabis spricht, ist, dass Cannabis die Grundstimmung verstärkt. Das bedeutet, neben diesen positiv wahrgenommenen Wirkungen können auch Angstgefühle oder Panik ausgelöst werden. Es kann eine Verwirrtheit entstehen. Der Konsum kann einhergehen mit Filmrissen, einer Überempfindlichkeit, Herzrasen oder auch Übelkeit. Also, wenn es mir schlecht geht, sorgt der Konsum dann eben nicht dafür, dass es mir danach besser geht, sondern er verstärkt die schlechten Gefühle oftmals noch. Wichtig, viele dieser Folgen können zum Beispiel auch durch den Konsum von Alkohol auftreten. Es ist schlussendlich auch wichtig, das Thema Cannabis nicht zu verteufeln. Klären Sie Ihre Kinder stattdessen auf und werden Sie präventiv tätig. Gerade wenn es zu ersten Konsumerfahrungen kommen sollte, ist es wichtig, dass Jugendliche wissen, was sie erwartet. Wenn sie verstehen, welche Wirkungen und Risiken auftreten können, können sie Situationen besser einschätzen, bewusster reagieren und im besten Fall auch Regeln für einen risikoarmen Konsum anwenden. Nina, kannst du uns diese Regeln noch einmal in Erinnerung rufen?
Ja, also wenn sich eine Person dazu entscheidet, Cannabis tatsächlich probieren zu wollen, gilt es das möglichst, wie du sagst, risikoarm zu tun. Wir sprechen hier von sogenannten Safer-Use-Regeln. Das heißt konkret, für eine sichere Umgebung zum Beispiel zu sorgen beim Konsum, da man nicht einschätzen kann, wie man auf die Wirkung reagiert. Das beinhaltet eben auch, nicht alleine zu konsumieren und im besten Fall sogar jemanden dabei zu haben, der sich eben auskennt und auch nüchtern bleibt. Mischkonsum vermeiden heißt es auch, also zum Beispiel eben nicht gleichzeitig auch noch alkoholisiert zu sein. Wenn überhaupt, dann auch eine kleine Dosis konsumieren und erstmal die Wirkung abwarten. Dies ist besonders wichtig, wenn man gerade Edibles konsumiert. Edibles, das sind also Lebensmittel wie beispielsweise Kuchen, Kekse oder Ähnliches, die man isst und in denen Cannabis verarbeitet wurde. Hier dauert das Einsetzen der Wirkung in der Regel übrigens etwas länger als beispielsweise beim Rauchen eines Joints. Man sollte sich genau überlegen, woher kommt mein Stoff, den ich konsumieren möchte? Könnten möglicherweise Schadstoffe in Form von Streckmitteln enthalten sein? Wie hoch ist der THC-Gehalt? Auch darauf sollte man achten und diesen besser niedrig halten. Statt zu essen oder zu rauchen, wäre Inhalieren die risikoärmere Konsumvariante. Uns geht es hier natürlich nicht darum, eine Anleitung zum Konsum zu geben. Zu einem unvoreingenommenen präventiven Gespräch gehört jedoch nicht nur das Aufzeigen von Risiken und Verboten, sondern auch das Bereitstellen von Informationen, die helfen können, den Konsum, falls er denn stattfindet, so risikoarm wie möglich zu gestalten. Und woran erkenne ich möglicherweise, ob jemand konsumiert? Zum Beispiel am typischen Rauchgeruch, an verlangsamten Reflexen, an auffallender Gesprächigkeit oder ungewöhnlicher Schweigsamkeit oder auch an geröteten und geschwollenen Augen. Wichtig ist, hier den Zusammenhang zu betrachten. Bis auf den typischen Geruch können diese Anzeichen nämlich auch durch andere Dinge wie eben der schon so oft genannte Alkoholkonsum ausgelöst werden. Außerdem kann verringerte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eine Folge sein. Es empfiehlt sich daher nicht, vor einer Mathe-Klausur oder überhaupt vor der Schule oder der Arbeit Cannabis zu konsumieren, um möglichen Schul- oder Arbeitsstress zu entgehen. Sozialer Rückzug oder auch Abbruch alter Freundschaften und plötzlich neue, coolere Freundeskreise können ein Hinweis auf möglichen Konsum sein, sowie auch die Aufgabe bisheriger Interessen und Hobbys oder auch eine Perspektivlosigkeit. Weitere Informationen findet man auch unter der Kampagne stark-stadt-breit.de im Netz. Den Link finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung, also in unseren Shownotes. Informieren Sie sich. Gehen Sie ins Gespräch und geben Sie Ihr Wissen weiter. Klären Sie möglichst unaufgeregt auf und stellen Sie Fragen, statt Vorwürfe zu machen. Sowas wie, was gibt dir der Konsum? Was versprichst du dir davon? Könntest du die gewünschten positiven Effekte vielleicht auch anders erzielen? Erklären Sie Ihre eigenen Sorge. Sprechen Sie realistisch über Risiken und setzen Sie klare Grenzen. Zum Beispiel sowas wie, in welchen Situationen Konsum auf jeden Fall keine Rolle spielen darf. Geben Sie Orientierung. Prävention beginnt im Alltag. Vor allem mit offenen Gesprächen und einem vertrauensvollen Verhältnis. Dabei muss nicht alles perfekt laufen. Wichtig ist dranbleiben. Informiert zu sein und dem Kind zu zeigen, ich bin da, egal was passiert.
Haben Sie noch Fragen zum Thema Cannabis oder Anregungen zu weiteren Podcast-Themen, kontaktieren Sie uns gerne persönlich unter suchtvorbeugung@kreis-borken.de. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf der Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie wie immer aufmerksam.
Tschüss.
Tschüss.